D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Steigende Mieten, hippe Cafés und schicke Restaurants. Es wird immer teurer, in der Großstadt zu leben. Gentrifizierung, das ist das Schlagwort, um das es heute bei uns im Hörsaal geht.
Hamburg, München, Köln, auch das sehr viel ärmere Berlin. Von diesen Städten werden jeweils erhebliche Mietsteigerungen berichtet. Zum urbanen Lebensstil gehört, wie Sie alle wissen, auch ein urbanes Wohnambiente. Die Wohngemeinschaft in der Gründerzeitwohnung im Kiez, die Eigentumswohnung im genossenschaftlich organisierten Neubau. Die sogenannten Pioniere der ersten Phase haben wenig Geld, aber ihre eigenen Lebensentwürfe, die sie verwirklichen wollen. Ohne es zu intendieren, bereiten sie die Infrastruktur für die zweite Phase vor. Die Mieten steigen, erste alteingesessene Haushalte ziehen aus, es kommt zu Konflikten mit den Pionieren. In der vierten Phase schließlich ziehen die einkommensstärksten Haushalte nach. Das Gebiet gilt als eine sichere Kapitalanlage.
Manchmal geht das ganz schnell, bis die Wohnungen in einem Stadtviertel, in dem es sich früher günstig leben ließ, zur sicheren Kapitalanlage werden. Und manchmal verläuft dieser Prozess schleichend, über viele Jahre hinweg. Doch die Tendenz ist eindeutig. Unsere Städte sind tief gespalten, in Arm und Reich, in Migranten und plötzlich bürgerlich werdende Hipster. In seinem Vortrag versucht Martin Kronauer zu erklären, wie das zustande kommt. Er ist Stadtsoziologe und lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sein Vortrag ist weit mehr als eine akademische Ursachenforschung. Kronauer macht deutlich, was seiner Meinung nach geschehen muss, um die Tendenz hin zu einer polarisierten Gesellschaft zu stoppen. Seine Vorschläge sind nicht neu, ganz im Gegenteil, aber gerade deswegen sind sie besonders kontrovers. Wir brauchen wieder einen sozialen Wohnungsbau, fordert Kronauer. Und nur Dienstleistungsgewerbe? Das funktioniert nicht. Wir müssen industrielle Produktion wieder in die Städte holen. Martin Kronauers Vortrag hat den Titel Gentrifizierung von der Polarisierung unserer Städte. Er hat ihn am 23. Februar 2015 in Berlin gehalten. Der Vortrag ist Teil der Reihe Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Wenn ich im Folgenden von Polarisierung spreche, ich beginne also mit dem P, dann in erster Linie von der Polarisierung von Einkommen und Vermögen und welche sozialen Auswirkungen sie in den Städten hat. Eine Polarisierung in der Verteilung der Einkommen ist zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zwischen der Mitte der 1990er und Mitte der 2000er Jahre aufgetreten. Polarisierung ist dabei in einem strengen Sinn gemeint. Die beiden Pole der Verteilung, die reichen und die armen Haushalte, nahmen zu. Die Zahl der Haushalte mit mittlerem Einkommen ging zurück. Und diese Tendenz wurde Mitte der 2000er Jahre zunächst einmal gestoppt, aber trotz steigender Erwerbsbeteiligung nicht mehr umgekehrt. Die Polarisierung der Einkommen ist die eine Seite, die der Vermögen die andere in der gegenwärtigen Reichtumsverteilung in der Bundesrepublik. Deutschland weist, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung feststellte, innerhalb der Eurozone die größte Ungleichheit der Vermögen auf. Kürzlich musste das Institut seine Schätzungen der Spitzenvermögen, die ja statistisch schwer zu fassen sind, nochmals nach oben korrigieren. Demnach besitzt das reichste Prozent der Haushalte rund ein Drittel des gesamten Nettovermögens in der Bundesrepublik. Die reichsten 10% der Haushalte vereinigen auf sich zwischen 63% und 74% dieses Vermögens. Diese Polarisierung der Einkommen macht sich am stärksten innerhalb der Stadtregionen bemerkbar. Zusammen mit der exorbitanten Ungleichheit der Vermögen hat dies erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Dabei bestehen allerdings auch beträchtliche Unterschiede zwischen den Städten, zwischen schrumpfenden und wachsenden Städten, zwischen Städten im industriellen Niedergang und Städten im Aufschwung der Dienstleistungsbeschäftigung. Auf die Verbindung zwischen der Polarisierung von Einkommen und Vermögen mit dem städtischen Wohnungsmarkt und auf die sozialen Folgen dieser Verbindung spielt der Titel dieser Veranstaltung an, so wie ich ihn jedenfalls verstehe, Gentrifizierung von der Polarisierung unserer Städte. So wie dieser Titel formuliert wurde, betrifft er allerdings vor allem die Großstädte mit wachsender Bevölkerung, also Städte wie Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart, aber auch das sehr viel ärmere Berlin. Von diesen Städten werden jeweils erhebliche Mietsteigerungen berichtet. Im Folgenden komme ich zunächst auf die Polarisierung der Einkommen und Vermögen in den Städten zurück, die sich in einer zunehmenden Ungleichheit an den Wohnungsmärkten niederschlägt. Danach gehe ich auf den Begriff der Gentrifizierung ein. Er bezeichnet die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in städtischen Quartieren, somit einen wichtigen Aspekt dieser Ungleichheit an den Wohnungsmärkten. Allerdings erfasst er nur unzureichend, was in den wachsenden Großstädten derzeit am Wohnungsmarkt passiert. Warum die Verbindung von Einkommensungleichheit und Ungleichheit in den Wohnverhältnissen, die Tendenz zur Polarisierung der Städte also problematisch ist und welche Konflikte sie hervorruft, darauf komme ich anschließend zu sprechen. Was können Städte gegen die zunehmende Einkommenspolarisierung und ihre sozialen Folgen tun? Auf sich allein gestellt wenig. Aber es gibt durchaus Ansatzpunkte, die für eine solche Politik wichtig sind oder genauer zumindest wichtig wären, wenn sie denn aufgegriffen würden. Einige werde ich kurz umreißen und zum Schluss auf die Frage eingehen, welche Allianzen auf kommunaler Ebene für eine solche Politik vielleicht gebildet werden könnten oder vielleicht auch nicht. Zunächst also zur Polarisierung der Einkommen in den Stadtregionen. Jan Göbel und Martin Gornick vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben in Zusammenarbeit mit dem Stadtsoziologen Hartmut Häusermann zeigen können, dass zwischen den Jahren 2000 und 2006 in allen Stadtregionen in Deutschland eine Polarisierung der Einkommen stattgefunden hat und dass diese stärker ausfiel als in den Nicht-Agglomerationsräumen, also in den nicht-städtischen Räumen. Sie konnten darüber hinaus aber auch nachweisen, dass sich die Stadtregionen im Ausmaß der Polarisierung je nach der Entwicklung ihrer Branchen und Beschäftigungsstruktur unterscheiden. Die Einkommen gingen dort am stärksten auseinander, wo die Dienstleistungsbeschäftigung auf Kosten der industriellen Beschäftigung zunahm. In den Stadtregionen mit, wie Sie es nannten, industrieller Schrumpfung und denen mit tertiärem Wachstum. Bei industrieller Schrumpfung geht die Beschäftigung in der Industrie zurück, die Dienstleistungsbeschäftigung wächst, aber der Gesamtbeschäftigungseffekt bleibt negativ. In solchen Stadtregionen stieg der Anteil der Haushalte mit niedrigem Einkommen am stärksten an, ebenso der Anteil mit den höchsten Einkommen. An den Einkommensmittelwerten allerdings änderte sich für die Haushalte jeweils mit niedrigem und hohem Einkommen wenig bis gar nichts. Anders in der Konstellation des tertiären Wachstums, bei der die Dienstleistungsbeschäftigung den Verlust an Industriebeschäftigung mehr als kompensiert, sodass ein positiver Gesamtbeschäftigungseffekt entsteht. Hier nahm zwar die Einkommenspolarisierung in geringerem Maße als bei industrieller Schrumpfung zu, die Einkommensmittelwerte der Haushalte mit niedrigem Einkommen gingen aber am stärksten zurück. Die der Haushalte mit hohem Einkommen stiegen am stärksten an. Die Armen wurden also nicht nur mehr, sondern zugleich auch deutlich ärmer. Die Reichen wurden ebenfalls mehr und deutlich reicher. Die Einkommen polarisierten sich nicht nur relativ, sondern auch absolut. Die einen hatten mehr, die anderen weniger Geld auf dem Konto. Die Einkommenspolarisierung setzte sich in den westdeutschen Stadtregionen auch noch nach 2006 fort. Die Untersuchung ging weiter bis 2010. Nicht allerdings der absolute Rückgang der Einkommensmittelwerte bei den Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Hier machte sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt nach der Krise positiv bemerkbar. Was zeigen diese Befunde für unser Thema? Sie belegen auf stadtregionaler Ebene, dass es beträchtliche sektorale Unterschiede bei der Einkommensverteilung unter Dienstleistungsbeschäftigten und industriell Beschäftigten in Deutschland gibt. Diese lassen sich unter sonst gleichen politischen Rahmenbedingungen zurückführen auf Unterschiede im gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den beiden Sektoren, auf Unterschiede in den Beschäftigungsverhältnissen, Betriebsgrößen und in der Produktivität. Alle diese Unterschiede tragen dazu bei, dass die Einkommen im Dienstleistungssektor ungleicher verteilt sind als im industriellen Sektor und das insbesondere in den Städten. Der expandierende Dienstleistungssektor wirkt also, so wie die Dinge derzeit liegen, als ein Treiber der Einkommenspolarisierung in den Städten. Aber nicht nur das. Er wirkt auch als Magnet, der junge, qualifizierte Angehörige der Mittelklassen anzieht. Viele Großstädte konnten den Trend der Abwanderung der 1990er Jahren umkehren. Sie sind für akademisch Ausgebildete wieder attraktiv geworden. Wegen neuer Arbeitsformen, die eine Nähe von Wohnung und Arbeitsstelle erfordern, wegen der Verfügbarkeit sozialer Netze, die dabei helfen, beruflich auf wechselnde Marktanforderungen reagieren zu können, wegen der Infrastruktur vor allem, die es Frauen erleichtert, erwerbstätig zu sein und gleichzeitig allein oder im doppelverdienenden Paarhaushalt Kinder großzuziehen, und nicht zuletzt wegen der vielfältigen kulturellen und sozialen Angebote, die einen urbanen Lebensstil ermöglichen. Zum urbanen Lebensstil gehört, wie Sie alle wissen, auch ein urbanes Wohnambiente. Das kann durchaus unterschiedlich ausfallen und ändert sich normalerweise im Verlauf des Lebenszyklus. Urbanes Wohnambiente kann die Wohngemeinschaft in der Gründerzeitwohnung im Kiez sein, aber auch die Eigentumswohnung im genossenschaftlich organisierten Neubau. In jedem Fall spielen die Zentralität der Lage eine Rolle, die Infrastruktur und das soziale Umfeld sowie Bausubstanz und Ästhetik von Gebäude und Wohnung. Einen entscheidenden Faktor bei Wohnungs- und Wohnstandortwahl im Lebenszyklus aber stellt die Familiengründung dar. Sie ist in den Mittelklassen nicht nur mit Veränderungen im Einkommen verbunden, sondern auch mit sehr bewussten Entscheidungen darüber, in welchem sozialen Umfeld die Kinder aufwachsen sollen und welches Umfeld dabei als besonders fördernd anzusehen sei. Dies gilt auch für die jungen urbanen Mittelklassefamilien, die nicht in die Vororte ziehen, sondern in den Innenstädten bleiben wollen. Die Antwort fällt spätestens an diesem Punkt der Biografie in den meisten Fällen eindeutig aus. Als Entscheidung für soziale Homogenität in der unmittelbaren Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule. Damit ist bereits ein wichtiger Aspekt des Themas Gentrifizierung und ihres Pendants der sozialräumlichen Segregation in den Städten angesprochen. Die von der wissensbasierten Dienstleistungsökonomie angezogenen Angehörigen einer akademisch ausgebildeten Mittelklasse, gelegentlich auch zur Creative Class, zur kreativen Klasse stilisiert, geraten mit ihren Lebensstilen und Wohnambitionen auf dem Wohnungsmarkt immer wieder in Konkurrenz zu armen Haushalten oder Haushalten mit bescheidenen Einkommen in innerstädtischen Vierteln, häufig Gebieten mit hohen Anteilen von Migrantinnen und Migranten. Und ihre sozialen Grenzen der Vielfaltstoleranz sind besonders schnell dann erreicht, wenn es um die Schulen geht. Es ist dies allerdings nur ein Aspekt der Gentrifizierung, auf den ich gleich weiter zu sprechen komme. In der öffentlichen Diskussion um die Transformation der Innenstädte wird er besonders hervorgehoben und in lokalen Auseinandersetzungen gelegentlich skandalisiert. Der wirkliche Reichtum aber, in dem sich die Polarisierung der Vermögen ausdrückt, gerät dabei rasch aus dem Blick. Er zeigt sich in den Investitionen von Großanlegern in Luxusneubauten, die sich an einer weit wohlhabenderen Klientel ausrichten. Wer sich davon einen ersten Eindruck verschaffen will, ohne selbst zur Klientel zu gehören, und das gilt vermutlich für die meisten hier im Raum, braucht nur einen Blick auf die einschlägige Werbung auf den Internetseiten zu werfen. Und damit bin ich beim Thema der Gentrifizierung. Den Begriff Gentrification hat die Engländerin Ruth Glass bereits 1964 in die Diskussion über Stadtentwicklung eingeführt. Sie beschrieb seinerzeit die soziale Veränderung eines Londoner Arbeiterviertels durch den Zuzug von Angehörigen der Mittelschicht. Dabei bediente sie sich einer Analogie zum 18. Jahrhundert, als Angehörige des niederen Adels, der Gentry, in die Innenstädte zogen. Populär wurde der Begriff in der und durch die Stadtforschung der 1980er Jahre in England und den USA. In den USA ging es dabei vor allem um die ökonomische Aufwertung von Grundstücken und Immobilien in einigen Armutsquartieren, die in der Nähe der prosperierenden Geschäftszentren von Großstädten lagen. Während die Stadtverwaltungen und die offizielle Politik diesen Prozess als Revitalisierung der Innenstädte begrüßten, beklagten Kritiker die Verdrängung der meist afroamerikanischen und hispanischen Bewohner aus den Vierteln. Schon damals erkannten Stadtforscherinnen und Stadtforscher, dass Gentrifizierung nur ein Element innerhalb eines weit umfassenderen Strukturwandels amerikanischer Städte darstellte, dass zu diesem Strukturwandel wesentlich die Verschiebung von der Industrie zur Dienstleistungsbeschäftigung gehörte und dass er in den USA bereits seit den 1970er Jahren von einer wachsenden Ungleichheit, ja Polarisierung der Einkommen und Vermögen begleitet wurde. Heißt es also, wenn wir heute in Deutschland von Gentrifizierung und Polarisierung sprechen, dass sich der Wohnungsmarkt deutscher Großstädte in Richtung amerikanischer Verhältnisse bewegt? Dagegen spricht vor allem der sehr viel größere Anteil der Mietwohnungen in den deutschen Städten. Der stärkere Einfluss, den die Gesetzgebung hier auf den Wohnungsmarkt, die Miethöhe, den Mieterschutz ausübt, aber auch der noch immer erhebliche Wohnungsbestand in städtischem Eigentum. Andererseits gilt aber auch, diese politische Schutzwand, die die Übertragung der Einkommens- und Vermögensungleichheit auf die Ungleichheit der Wohnverhältnisse noch immer dämpft, weist bereits erhebliche Löcher auf. Werden sie nicht geschlossen, treibt dies die Lebensverhältnisse in den Städten weiter auseinander. Polarisierung als Tendenz bedeutet somit nicht, dass sie nicht aufgehalten werden könnte. Dies erforderte aber, die politische Schutzwand zu verstärken. Davon wird noch die Rede sein. Was also ist mit Gentrifizierung gemeint? Auf die Begriffsbedeutung habe ich bereits hingewiesen, die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in einem Wohngebiet. Dieser Bevölkerungsaustausch ist mit einem Anstieg der Mieten und Wohneigentumswerte sowie verzögert der Grundstückspreise verbunden. Die Umwandlung kann von innen durch die Modernisierung von Wohnungen durch die Eigentümer angestoßen werden oder von außen den Zuzug von Bewohnern mit größeren finanziellen Ressourcen oder zunächst auch nur mit der Ressource höherer Bildung. In der Regel ist dieser zweite Anstoßpunkt gemeint, wenn von Gentrifizierung die Rede ist. Der als typisch angesehene Prozess der Gentrifizierung erfolgt demnach in verschiedenen Phasen, in denen jeweils unterschiedliche Akteure zum Zug kommen. Dabei geht eine symbolische Inwertsetzung des Viertels der ökonomischen voraus. Die sogenannten Pioniere der ersten Phase haben wenig Geld, aber ihre eigenen Lebensentwürfe, die sie verwirklichen wollen. Sie suchen und finden ihre Nische in der sozialen und ethnischen Vielfalt des Viertels. Ohne es zu intendieren, bereiten sie die Infrastruktur für die zweite Phase vor, machen das Viertel durch Kneipen, Galerien und so weiter für Außenstehende interessant, ziehen weitere Pioniere nach, aber auch die erste Generation der sogenannten Gentrifizierer. Paare mit höherer Schulbildung und höherem Einkommen, die bereits den Trend zur besseren Wohngegend wahrnehmen und auch nutzen wollen. In dieser Phase beginnen sich bereits Immobilienmakler und Banken für das Gebiet zu interessieren. Einzelne Modernisierungen werden vorgenommen. Die Mieten steigen, sind aber immer noch günstig. Erste alteingesessene Haushalte ziehen aus, insbesondere nach Mieterhöhungen in der Folge der Modernisierungen. In der dritten Phase verstärkt sich der Zuzug der Gentrifier und es kommt zu Konflikten mit den Pionieren, die sich der Umwandlung ihres Viertels widersetzen. Die Infrastruktur der Restaurants und Geschäfte ändert sich, auch die Gewerbemieten steigen und mit ihnen die Preise der angebotenen Leistungen. Modernisierungen nehmen zu, ebenso die Umwandlungen in Eigentumswohnungen. Vermehrt verlassen Bewohner aus der ersten Phase oder aus den Vorphasen, darunter auch Pioniere, die Viertel, sei es, weil sie die Miete nicht mehr aufbringen können, sei es, weil sie den veränderten Charakter des Viertels ablehnen. In der vierten Phase schließlich ziehen die einkommensstärksten Haushalte nach. Das Gebiet gilt als eine sichere Kapitalanlage, wie es der Stadtsoziologe Jürgen Friedrichs formuliert. An diesem empirisch gestützten, aber gleichwohl stilisierten Modell ist mindestens eine wichtige Relativierung angebracht. Sie betrifft die zeitliche Streckung und Tiefe der Gentrifizierungsprozesse. Dem idealtypischen Verlaufsmuster nach stellt Gentrifizierung lediglich eine Übergangskonstellation dar, innerhalb deren ein Austausch in der sozialen Zusammensetzung der Bewohnerschaft stattfindet. Arme und einkommensschwächere Haushalte werden durch wohlhabendere und schließlich ausgesprochen wohlhabende Haushalte ersetzt. Die Klassenstruktur des Gebiets ändert sich vollständig. Tatsächlich kann sich der Prozess aber über erhebliche Zeiträume erstrecken, kann lange Zeit eine soziale Mischung erhalten bleiben, wenn auch in mehr oder weniger stark veränderten Proportionen. Der amerikanische Stadtsoziologe Freeman argumentiert sogar dafür, dass man Gentrifizierung nicht nur als eine Übergangsform, sondern als einen eigenen Quartierstypus ansehen sollte. Wie lange die Mischung erhalten bleibt, hängt nicht zuletzt von der Stärke besagter politischer Schutzwand für die einkommensschwächeren Haushalte ab. Wenn es sich aber so verhält, wirft dies die Frage nach den Möglichkeiten und dem Willen zur politischen Intervention in Gentrifizierungsprozesse auf, die die Prozesse möglicherweise verlangsamen oder auch eine Mischungsbalance herstellen könnten. Auch dazu später mehr. Das Gentrifizierungsmodell erfasst recht gut die zunächst symbolische, dann ökonomische Inwertsetzung von innerstädtischen Gebieten mit für die urbanen Mittelklassen attraktiver Wohnsubstanz, Bausubstanz, wie wir sie derzeit in vielen deutschen Städten, Großstädten beobachten können. In Berlin erleben wir geradezu Gentrifizierungssprünge. Betrug hier der Anteil von neu vermieteten Wohnungen mit einem Mietpreis von 8 Euro und mehr in den Jahren 2010-2011 noch 25%, so stieg er im folgenden Jahr bereits auf 40%, in Friedrichshain-Kreuzberg aber auf 70%. Im Hamburger Schanzenviertel oder in St. Pauli dürften ähnliche Sprünge anzutreffen sein, ich habe es nicht geprüft, nur mit dem für Hamburg charakteristischen höheren Ausgangsniveau der Mieten. Die ökonomische Aufwertung von Wohngebieten kann aber auch auf ganz andere Weise in Gang gesetzt werden. Durch politisch initiierte Großprojekte zum Beispiel. So dürfte etwa die gerade gebaute neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin-Mitte auf die Mieten der angrenzenden Gebiete des Berliner Wedding ausstrahlen. Oder durch Bürogebäude, die von und für Privatunternehmen errichtet werden. In solchen Fällen findet die Steigerung von Mieten und Bodenpreisen in benachbarten Wohngebieten, wie Untersuchungen gezeigt haben, sogar noch rascher statt als bei der Gentrifizierung durch Zuzug. Und schließlich sind Immobilien gerade nach der Finanzmarktkrise und insbesondere in den Großstädten mit starker Nachfrage zu einem besonders begehrten Spekulationsobjekt geworden. Bei institutionellen ebenso wie bei privaten Anlegern. Das treibt die Preise, solange der Boom anhält, nach oben. In diesem Phänomen zeigt sich die Polarisierung der deutschen und internationalen Vermögen in den Städten am deutlichsten. Die Kehrseite der Gentrifizierung in ihren verschiedenen Spielarten sind die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte und gleichzeitig die Verknappung des für sie erschwinglichen Segments am Wohnungsmarkt. Diese Kombination ist entscheidend. Verdrängung kann unterschiedliche Formen annehmen. Direkt ökonomische, wenn die Mieten etwa nach Modernisierung nicht mehr aufgebracht werden können, durch Abfindungen versüßte oder aber durch Schikanen erzwungene. Die Verknappung findet innerhalb des Viertels durch Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen statt oder durch Mietsteigerungen bei Neuvermietung. Bundesweit berechnete das Pestel-Institut für 2010 einen Bedarf an Sozialwohnungen von 5,65 Millionen. Bei einem aktuellen Bestand von 1,5 Millionen. In dieser Diskrepanz schlägt sich der Rückzug des Bundes vom Sozialwohnungsbau seit den 1980er Jahren nieder. Aber auch die Kommunalregierungen selbst haben zur Verknappung beigetragen, einerseits durch den Verkauf von öffentlichen Wohnungsbeständen, andererseits, wie zum Beispiel in Berlin und Hamburg, durch die Verpflichtung der Wohnungsbaugesellschaften, mit den restlichen Beständen einen Überschuss zu erwirtschaften, um den städtischen Haushalt aufzufüllen und dementsprechend die Mieten zu gestalten. In Berlin ist der Bestand durch Privatisierung von 482.000 Wohnungen im Jahr 1990 auf 149.000 Wohnungen im Jahr 2011 geschrumpft. Die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte aus ökonomisch aufgewerteten Gebieten in Verbindung mit der Verknappung der für sie erschwinglichen Wohnungen führt zu verstärkter sozialer Segregation, das heißt zur Konzentration armer Haushalte in den ihnen noch zugänglichen Wohnungsbeständen und Quartieren. Soweit hierzu. empirische Studien im Zeitverlauf vorliegen, zeigen sie, dass in den meisten untersuchten Städten die soziale Segregation, interessanterweise nicht, aber die ethnische Segregation, seit den 1990er Jahren zugenommen hat. In der Phase zunehmender absoluter Einkommenspolarisierung zwischen 2000 und 2006, als die Armen nicht nur zahlreicher wurden, sondern auch weniger Geld zur Verfügung hatten, konzentrierten sich zudem die Haushalte mit niedrigem Einkommen verstärkt in solchen Stadtvierteln, die von den Forscherinnen und Forschern nach sozialen und baulichen Merkmalen als prekäre Gebiete eingestuft wurden. Warum stellt die Tendenz zur Polarisierung der Städte ein Problem dar? Urbanität als Lebensweise setzt voraus, dass grundlegende Interessen aller Stadtbürgerinnen und Stadtbürger zur Geltung gebracht werden, dass alle Zugang zu erschwinglichem, kulturellen Standards entsprechenden Wohnraum und verlässlicher Infrastruktur haben und gemeinsam öffentliche Räume nutzen können, in denen sie sich als Fremde begegnen, ohne sich bedroht fühlen zu müssen. Diese urbane Qualität gerät in Gefahr, wenn Ungleichheit zu sozialer Spaltung wird, sich die Reichen in geschützten Vierteln und Wohnkomplexen abkoppeln von den Geschicken der Stadt, die Mittelklassen aus Angst vor sozialem Abstieg für sozial homogene Schulen und Nachbarschaften kämpfen und die armen Haushalte in Quartiere abgedrängt werden, die sie zusätzlich isolieren und benachteiligen. Aufgabe kommunaler Politik war es immer und ist es deshalb, zu einem sozialen Ausgleich beizutragen. Gerade dies wird durch die Einkommens- und Vermögenspolarisierung aber wiederum zunehmend erschwert. Was können Städte gegen die Einkommenspolarisierung ihre sozialen Folgen tun? Wenig, wenn sie darin nicht auf den anderen politischen Ebenen unterstützt werden. Denn auf die Ursachen der zunehmenden Armut und der Polarisierung von Einkommen und Vermögen haben sie nur einen geringen Einfluss. Die Umbrüche in den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen während der letzten 2,5 Jahrzehnte, die politische Entfesselung der Finanzmärkte, die Veränderung der Haushaltsformen, die veränderten Migrationsanlässe und Migrationsmuster, die jeweils neue Ungleichheiten und zunehmende Armutsrisiken haben entstehen lassen, liegen jenseits der Verantwortung der Kommunen. Gleiches gilt für die Steuer-, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene, die erheblich dazu beigetragen haben, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen zu lassen. Darüber hinaus sind die Kommunen zwar unmittelbar mit den Folgen von Einkommenspolarisierung und Armut konfrontiert, in ihren finanziellen Handlungsspielräumen aber in hohem Maße von Bundes- und Landesmitteln abhängig, die notorisch knapp gehalten werden. Gleichzeitig sind sie im Zuschnitt der ihnen im Föderalismus übertragenen Aufgaben deutlich eingeschränkt. Das gilt insbesondere für den wichtigen Schulbereich, aber auch für die Erbringung von Sozialleistungen im engeren Sinn. Allerdings haben die Städte auch ihnen genuin zustehende Ressourcen preisgegeben. Auf die Privatisierung von Wohnungsbeständen in öffentlicher Hand habe ich schon hingewiesen. Gleiches gilt für die Privatisierung oder Teilprivatisierung von kommunalen Dienstleistungen der Daseinsfürsorge, von Energieversorgung, Wasserwerken und Abwasserentsorgung, öffentlichem Nahverkehr. Zum Teil sind die Kommunen dabei abenteuerliche Cross-Border-Leasing-Konstruktionen eingegangen, für die sie anschließend teuer büßen mussten. Die Motive waren immer ähnlich. Der Wunsch, Haushaltslöcher zu stopfen und der Glaube oder der Wunsch daran zu glauben, an die höhere Effizienz unternehmerischen Markthandelns. Mittlerweile ist in beiderlei Hinsicht Ernüchterung eingetreten. Weder die finanziellen Erwartungen noch die an die Qualität der Leistungen haben sich in den meisten Fällen erfüllt. Bei aller berechtigten Skepsis bezüglich der Fähigkeit von Kommunen, sich aus eigener Kraft der Polarisierungstendenz zu widersetzen, möchte ich doch 5 Ansatzpunkte zumindest ansprechen, die dafür genutzt werden könnten, wenn auch immer externer Beistand notwendig wäre. 3 dieser Ansatzpunkte beziehen sich direkt auf das Thema Gentrifizierung und ihre sozialen Folgen, die beiden weiteren indirekt auf die Einkommenspolarisierung. Der erste Ansatzpunkt: Umsteuern in der Wohnungspolitik. Wohnungen sind keine Waren wie andere Waren. Sie sind immobil an einen Ort gebunden und insofern im Angebot immer begrenzt. Zudem steht das Einkommen vieler Wohnungssuchender, vielleicht der meisten, in keinem sozial vernünftigen Verhältnis zu den Kosten einer angemessenen Wohnung. Gleichzeitig ist die Wohnung aber ein notwendiges Gut, auf das niemand verzichten kann. Deshalb kann und darf der Zugang zu Wohnungen nicht allein über den Markt geregelt werden. Die Erwartung, dass expandierende Wohnungsmärkte selbst durch Sickereffekte schließlich auch den einkommensschwachen Haushalten zugutekommen würden, hat sich immer wieder als unrealistisch erwiesen. Indirekte Subventionsmaßnahmen wiederum stoßen an ihre Grenzen. So fällt es in Zeiten extrem niedriger Zinsen schwer, Bauherren zu finden, die bereit wären, im Gegenzug für Subventionen eine Mietpreisbindung zu garantieren. Diese Praxis ist in ihren Wirkungen ohnehin fragwürdig wegen der zeitlichen Befristung der Bindung. Die Individualförderung durch das Wohngeld gilt als besonders zielgenaues Instrument, greift aber erst, wenn bereits ein Mietverhältnis eingegangen werden konnte. Sie trägt auch nicht zur Mietpreisdämpfung bei. Notwendig ist deshalb wieder ein sozialer Wohnungsbau, genossenschaftlich oder auch in anderer Weise organisiert, der langfristig erschwingliche Mieten auch unterhalb von Marktmieten sicherstellen kann und, auch das ist wichtig, in allen Gebieten der Stadt präsent ist. Dies würde in ausreichendem Maße nur gemeinsam von Bund und Kommunen zu stemmen sein. Als in Wien in den 20er Jahren die Wohngenossenschaften errichtet wurden und Wien zum Modellfall für sozialen Wohnungsbau wurde, wurde das unter anderem mit einer Luxussteuer finanziert. Es ist komisch, dass diese Frage, wie man zum Beispiel Spekulationen im Wohnungswesen dämpfen könnte, steuerlich dämpfen könnte, überhaupt nicht diskutiert wird. Der zweite Ansatzpunkt: besondere Förderung der Schulen in benachteiligten Quartieren. Dass den Kindergärten und Schulen eine zentrale Bedeutung bei der Entscheidung über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen aus armen Haushalten zukommt, ist Common Sense. Dass die Qualität der schulischen Bildung zudem stark von der sozialen Zusammensetzung des Einzugsgebiets der Schulen beeinflusst wird, ist ebenfalls gut belegt. In Quartieren mit hohen Anteilen von armen und migrantischen Haushalten fällt die soziale Selektion in der Schülerschaft sogar noch stärker aus als im Wohnumfeld. Denn Eltern mit höherer Bildung schicken dann ihre Kinder entgegen dem Prinzip der Wohnortbindung bei der Einschulung bevorzugt auf Schulen außerhalb des Quartiers mit Schülern ebenfalls aus der Mittelschicht. Die Aufhebung dieser Wohnortbindung im Primärschulbereich würde das Problem der ungleichen Chancenverteilung allerdings nur noch verstärken. Das zeigen internationale Studien. Notwendig wäre deshalb die gezielte Förderung, gewissermaßen eine positive Diskriminierung, um es etwas provokant zu formulieren, der Schulen in Wohngebieten mit hohen Anteilen von einkommensschwachen Haushalten. Eine solche Praxis wäre bereits als Kompensation für ungleiche Bildungschancen aufgrund sozialer Herkunft gerechtfertigt. Vor allem in den innerstädtischen Wohnlagen könnte dies aber auch einen Anreiz für Eltern aus den Mittelklassen bieten, in solche Quartiere zu ziehen oder dort zu bleiben, also soziale Mischung im Quartier und in den Schulen zu stärken. Um dabei Verdrängungseffekten vorzubeugen, wären flankierende Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus und der öffentlichen Wohnungsförderung unverzichtbar. Das Ziel, soziale Mischung in den Schulen produktiv zu nutzen, also Leistungssteigerung mit der Stärkung von Chancengleichheit zu verbinden, stellt für alle Beteiligten eine ambitionierte Aufgabe dar. Es gibt für sie aber auch vielversprechende und zukunftsweisende Lösungsansätze. Zu realisieren wäre dies allerdings nur in einer konzertierten Aktion von Kommunen und Schulbehörden der Länder. Und gerade an diesem Punkt wäre mit einem erheblichen Widerstand in den urbanen Mittelklassen zu rechnen, somit eine besonders starke Überzeugungsarbeit zu leisten. Der dritte Ansatzpunkt: die kollektive Wirksamkeit in den benachteiligten Gebieten stärken. Kaum noch strittig in der Stadtforschung ist die Feststellung, dass die räumliche Konzentration von Armut und Arbeitslosigkeit den Menschen in dieser ohnehin benachteiligenden sozialen Lagen noch zusätzliche Benachteiligungen hinzufügt. Strittig bleibt, wie stark dabei jeweils individuelle Merkmale und Nachbarschaftseffekte wirken. Ein weitgehender Konsens besteht ebenfalls darüber, dass die räumliche Nähe von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft allein noch keine für beide Seiten erquickliche Verbindung zwischen ihnen herstellt. Das Gegenteil kann eher der Fall sein. Dafür bedarf es erst besonderer Anlässe und einer Überschneidung von Interessen. Deshalb sind gemeinsame Schulen in Quartieren so wichtig, weil sich dort solche Überschneidungen ergeben und zeigen können. Der Ortswechsel in eine wohlhabendere Nachbarschaft allein reicht somit nicht schon aus, um Sozialkontakte zu vermitteln, die aus der Armut herausführen. Das haben entsprechende Experimente in den USA belegt, Moving to Opportunity. Ebenso wenig Ende der Zuzug von wohlhabenden Haushalten in ein Armutsquartier bereits etwas an der Armut im Quartier. Sonst wäre Gentrifizierung ja per se die Lösung der sozialen Probleme. Jedenfalls, solange es dann überhaupt noch eine soziale Mischung im Viertel gibt. Umso wichtiger sind Interventionen im Quartier, die zur Stärkung dessen beitragen, was der amerikanische Kriminologe und Staatsforscher Robert J. Sampson die kollektive Wirksamkeit Collective Efficacy nennt. Er konnte zeigen, dass die Stärkung und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initiativen in benachteiligten Quartieren dazu beitragen, negative Nachbarschaftseffekte, etwa Gewalttätigkeit, abzuschwächen und das Niveau von Wohlbefinden und Gesundheit im Viertel zu heben. Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass er den Nachweis nicht nur für Chicago führte, sondern auch für das von konzentrierter Armut weit weniger betroffene Stockholm. Solche Interventionen können und sollen nicht Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ersetzen, aber sie sind als flankierende Aktivitäten unverzichtbar, geben sie doch den Bewohnern auf eine sehr spezifische Weise ein Stück Kontrolle über ihr eigenes Leben zurück. Deshalb ist es notwendig, entsprechende Ansätze, wie sie zum Beispiel im Rahmen des Programms Soziale Stadt umgesetzt werden können, auszuweiten und zu vertiefen, anstatt, wie es seinerzeit geschehen ist, das Programm abzuschaffen. Jetzt ist es ja wieder aufgelegt. Und nur noch kurz die beiden Punkte, die indirekt auf die Einkommenspolarisierung wirken können. Der vierte Ansatzpunkt, Rückbesinnung auf Städte als Orte der Produktion, nicht nur von Dienstleistungen. Dieser Punkt ist meistens, wenn ich ihn aufbringe, am meisten strittig. Er ist aber unter zwei Gesichtspunkten wichtig. Die Tatsache, dass die Einkommenspolarisierung vor allem auf dem Weg der Expansion von Dienstleistungsbeschäftigung vorangetrieben wird, spricht dafür, dass sich die Städte dem oft vernachlässigten Thema Industriepolitik auch wegen der Wirkungen auf die Einkommensverteilung zuwenden. Wie eine vergleichende europäische Untersuchung für die Hans-Böckler-Stiftung gezeigt hat, gibt es dafür immer noch beträchtliche industrielle Wachstumspotenziale, gerade auch im ökologischen Bereich und auch für Berlin. Der andere Gesichtspunkt betrifft die neuen, expandierenden, überwiegend kleinbetrieblich organisierten Formen der Qualitätsproduktion für Nischenmärkte und als Zulieferer für die sogenannten kreativen Dienstleister. Sie sind auf innerstädtische Standorte angewiesen und bedürfen deshalb einer Absicherung ihrer Standorte, insbesondere durch die Flächennutzungsordnungen. Sie bieten dafür aber innovative Produkte und Arbeitsplätze unterschiedlicher Qualifikationsanforderungen. Gerade sie können, ebenso wie die sogenannte ethnische Ökonomie, zur Stabilisierung und Entwicklung von sozial gemischten Quartieren beitragen. Da gibt es natürlich einen großen anderen Konflikt, ob etwa früher genutzter industrieller Raum in Lofts zum Wohnen umgewandelt werden, in Luxuslofts, oder weiter genutzt werden für solche Betriebe. Das sind also politische Entscheidungen zu fällen. Der fünfte Ansatzpunkt, die Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Ich hatte bereits auf die Privatisierung oder Teilprivatisierung kommunaler Versorgungseinrichtungen hingewiesen und die vielerorts erfahrene Frustration der an sie geknüpften Erwartungen. Europaweit und auch in deutschen Städten finden deshalb zum Teil bereits erfolgreiche Initiativen von Bürgerbewegungen und Stadtverwaltungen zur Rekommunalisierung statt. Dabei können neben den Aspekten der Kosten und der Qualität der Leistungen auch weitere Aspekte der Daseinsvorsorge wieder stärker zur Geltung gebracht werden, die für die Auseinandersetzung mit der Polarisierungstendenz in den Städten von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem Einkommen und Arbeitsbedingungen in einem wieder erweiterten öffentlichen Beschäftigungssektor. Dass solche Elemente der Daseinsvorsorge überhaupt zur Geltung gebracht werden und diese Unternehmen nicht wiederum zum Füllen des Haushaltsdeckels für andere Gründe genutzt werden, dazu ist es demokratische Kontrolle notwendig und dazu müssen entsprechende Einrichtungen, Gremien geschaffen werden. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Interessenkonstellationen in den Städten. Ich habe einige Ansatzpunkte für eine Politik gegen die Polarisierungstendenz in den Städten genannt. Wie aber steht es um die sozialen Kräfte auf kommunaler Ebene für eine Politik gegen Polarisierung? Diejenigen, die unter der Polarisierungstendenz am meisten zu leiden haben, scheinen sich auch derzeit am wenigsten Gehör zu verschaffen. Ein Beleg dafür ist die Volksabstimmung in Hamburg über die Verlängerung der gemeinsamen Grundschulzeit. Die von der negativen Entscheidung am stärksten Betroffenen haben an der Abstimmung am wenigsten teilgenommen. Dass es gleichwohl möglich sein kann, Partizipation zumindest auf Quartiersebene zu stärken, darauf habe ich unter dem Punkt zur kollektiven Wirksamkeit hingewiesen. Was die kommunalen Verwaltungen europäischer und so auch deutscher Städte betrifft, so haben sie sich historisch nie allein der Wirtschaftsförderung, sondern immer auch dem Gemeinwohl verpflichtet gesehen. Selbst in den Zeiten der forcierten Neoliberalisierung während der 1980er und 1990er Jahre haben die Städte in den meisten europäischen Ländern diesen Anspruch nicht aufgegeben. Allerdings gaben sie mit der Privatisierung von Wohnungsbeständen und Versorgungseinrichtungen sowie der Verbetriebswirtschaftlichung des Verwaltungshandelns bereits vielfach öffentliches Terrain bei der Daseinsvorsorge preis. Die Versuche zur Rekommunalisierung sind ein Anzeichen dafür, dass viele Kommunen nach den ernüchternden Erfahrungen mit der Privatisierung wieder Terrain zurückerobern wollen. Die Handlungsspielräume dafür werden jedoch durch die nationale und europäische Politik der Schuldenbremse eingeschränkt, nicht nur in Griechenland. Die Qualität der verfügbaren Infrastruktur und die Vielfältigkeit urbanen Lebens, die viele Städte inzwischen gerade wieder für jüngere Angehörige der Mittelklassen attraktiv machen, setzen kommunale Politiken der öffentlichen Dienstleistungen und des sozialen Ausgleichs voraus. Letztere könnten deshalb weiterhin bei den städtischen Mittelklassen Unterstützung finden. Also ich denke, es ist evident, dass gerade die Verteidigung öffentlicher Güter die meiste Unterstützung findet. Quer durch die soziale Schichtung. Auch die städtischen sozialen Bewegungen, die ein Recht auf Stadt proklamieren und damit insbesondere die Versorgung mit öffentlichen Gütern einschließlich Wohnraum meiden, rekrutieren sich zu einem erheblichen Teil aus den beruflich eher prekären Angehörigen der städtischen Kulturwirtschaft. Allerdings nimmt in Zeiten der Einkommenspolarisierung auch die Statusunsicherheit in den Mittelklassen zu. Sie erstreckt sich insbesondere auf die Zukunftsperspektive der eigenen Kinder, manifestiert sich deshalb besonders in den Auseinandersetzungen über die Ausstattung und soziale Zusammensetzung der lokalen Schulen und ist eine mächtige Triebkraft der sozialräumlichen Segregation. Mit anhaltender Einkommenspolarisierung und weiterer Verknappung öffentlicher Ressourcen dürfen sich hier die sozialen Ab- und Ausgrenzungen noch verstärken. Um interne Gegenkräfte gegen die zunehmende soziale Ungleichheit mobilisieren zu können, sind die Städte somit auf externe Gegenkräfte angewiesen. Solange aber die Auseinandersetzung mit den Folgen der Einkommenspolarisierung und wachsenden Armut mehr und mehr auf die Kommunen als schwächstem Kettenglied in der föderalen Struktur abgeschoben wird, werden sich auch die Probleme der Stadt und viele ihrer Bewohner verschärfen. Ich danke Ihnen.
Das war der Stadtsoziologe Martin Kronauer. Sein Vortrag hieß Gentrifizierung von der Polarisierung unserer Städte. Er hat ihn am 23. Februar 2015 in Berlin gehalten, im Rahmen der Reihe Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.